Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 7. Januar 2025. Gott sei Dank gibt's die Schweiz und Gott sei Dank ist die Schweiz nicht in der Europäischen Union. Die EU und die Schweiz sind institutionell unvereinbar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der kommt mir zu kurz in den aktuellen Diskussionen, jetzt auch um den Rücktritt des Mitte-Parteipräsidenten Gerhard Pfister. Es ist ja schon unglaublich, wie oberflächlich diese Diskussionen in unseren Medien geführt werden, nach welchen Kriterien man da Politiker beurteilt, nach einem halben Prozentchen da und einem Viertelprozentchen dort. Dabei geht es in der schweizerischen, letztlich in der Politik überhaupt, meines Erachtens immer darum, die richtigen Grundsätze im Blick zu behalten. Und für mich ist eine der ganz entscheidenden Fragen natürlich die Unabhängigkeit unseres Landes. Was heißt da eine der entscheidendsten Fragen? Die entscheidende Frage schlechthin, die Unabhängigkeit unseres Landes. Und wenn die Schweiz sich institutionell andocken lässt an die Europäische Union, dann ist sie nicht mehr unabhängig, dann sind wir nicht mehr Herr im eigenen Haus, dann bestimmen nicht wir in der Schweiz, sondern es bestimmen auswärtige Instanzen, auswärtige Richter. Das ist das ganz große Problem und das ist das grundsätzliche Problem, um das es hier geht. Man versucht jetzt die Leute einzulullen mit diesen institutionellen Verträgen. Man redet über Wirtschaft, man redet über Schutzklauseln und Ausnahmeregelungen. Das sind Nebelpetarden. Das Entscheidende sind die Staatssäulen, meine Damen und Herren. Und die Schweiz definiert sich durch diese Staatssäulen, durch diese Staatsform. Und diese Staatsform hat eben dafür gesorgt, dass es der Schweiz heute besser geht als den Ländern in der Europäischen Union. Und der Schweiz geht es eben deshalb besser, weil sie nicht in der EU ist, weil wir die direkte Demokratie haben, weil wir eine Volkssouveränität haben, von unten nach oben und eben nicht von oben nach unten. Darum können sich unsere Politiker auch nicht so arrogant aufführen, wie das die EU-Politiker tun. Die Schweiz hat einen Föderalismus, einen Antizentralismus, einen Gemeindegeist, eine Gemeindeautonomie. Das wird zwar laufend zurückgefahren und zurückgestoßen, das ist bedauerlich, aber das können wir auch selber wieder einrenken. Aber dieser Antizentralismus steht eben auch im Gegensatz zu dem, was die Europäische Union geworden ist. Ein bürokratisches Monster, ein zentralistischer Moloch, der immer unverfrorener in die Angelegenheiten seiner Mitgliedstaaten hineinregiert, aber nicht nur in die Angelegenheiten seiner Mitgliedstaaten, sondern auch in die Angelegenheiten von Nicht-Mitgliedstaaten wie der Schweiz. Ich meine, diese Übergriffigkeiten, die man da achselzuckend hinnimmt in Bern, das sind eben Indizien dafür, was diese Europäische Union ist, eine Union der Unfreiheit und auch der institutionalisierten Demokratiedefizite. Das müssen wir uns einfach in der Schweiz vor Augen führen. Ich weiß, das spricht man in der politischen Debatte nicht so gerne aus, weil, ja, der Schweizer ist ja freundlich, er möchte nichts Kontroverses sagen, aber man muss hier einfach die Dinge zur Klarheit, zur Kenntlichkeit entstellen. Und das Dritte ist natürlich die immerwährende, bewaffnete und umfassende Neutralität. Das heißt, wir halten uns aus den Konflikten, aus den Händeln anderer heraus. Es sei denn, wir werden selber direkt angegriffen, und zwar militärisch angegriffen. Dann ist der Fall gegeben, in dem die Schweiz ihre Neutralität preisgeben kann. Aber Neutralität heißt eben auch Abstand halten, heißt draußen bleiben. Und die Europäische Union ist heute faktisch eine Kriegspartei gegen die Atommacht Russland. Also es wäre unglaublich, es wäre verrückt, wenn die Schweiz sich gerade in dieser Situation, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, bereit erklärte, sich da enger anzuschmiegen an diese Europäische Union. Und aus dem Bundesrat wird ihnen immer wieder gesagt, ja, die Schweiz müsse sich doch unter einen Schutzschirm begeben, man könne nicht mehr allein sein, das ist doch dummes Zeug. Was heißt da unter einen Schutzschirm begeben? Ich meine, wenn man dieses Argument hat, dann könnte man ja gleich den Vereinigten Staaten von Amerika beitreten und einer anderen Atommacht, dann könnte sich die Schweiz aufgeben. Das ist Selbstmord aus Angst vor dem Sterben, meine Damen und Herren. Und es ist auch Zeugnis, Ausdruck eines erschreckenden Mangels an Vertrauen in die Stärken der Schweiz. Um Himmels Willen, was wissen denn die Politiker unserer Generation von schwierigen Zeiten? Die haben sie ja gar nie erlebt, man kann ihnen das auch nicht zum Vorwurf machen. Aber die Schweiz hat doch in den Hunderten von Jahren, die zurückliegen, bewiesen, dass sie es geschafft hat, in den jeweiligen Zeitumständen mit ihrer spezifischen Staatsform, mit ihrer Selbstständigkeit, mit ihrer Unabhängigkeit, dass sie es eben geschafft hat, zu überleben und sich aus diesem Getöse und den Schrecklichkeiten, den Katastrophen der europäischen Geschichte, ja, so gut wie möglich herauszuhalten, sich nicht auf eine selbstzerstörerische Art und Weise da hineinziehen zu lassen. Also, bleiben wir unabhängig, pflegen wir das, was die Schweiz ausmacht. Und meine Damen und Herren, lassen Sie sich in diesen EU-Debatten nicht die Augen mit Sand verkleben, beziehungsweise lassen Sie sich nicht einlullen und einnebeln. Es geht um die Staatssäulen. Die Schweiz muss selbstständig bleiben. Wer macht die Gesetze in der Schweiz? Sind das wir oder sind das die anderen? Und ich kann Ihnen sagen, es kommt besser heraus, wenn das wir machen. Auch wenn es da schon einiges zu kritisieren gibt von Zeit zu Zeit, aber wenn es die anderen machen, dann kann ich Ihnen sagen, dann kommt es sicher nicht besser heraus. Man gibt einfach den Löffel nicht ab, was die Staatsform, was die Selbstbestimmung, was letztlich ja die eigene Souveränität angeht. Ja, das musste hier vorausgeschickt werden und immer wieder betont, denn wir blicken ja jetzt über die Landesgrenzen hinaus in ein Europa, in eine Europäische Union, die ja von Stürmen durchpflügt, durchfegt wird. Schauen Sie nach Frankreich, die Franzosen können möglicherweise ihre Staatsschulden nicht bedienen, die Regierungen hängen in den Seilen. Das hat eben genau damit zu tun, dass Frankreich auch von oben nach unten regiert wird, unter Ausbremsung wesentlicher Teile des Volkswillens. Schauen Sie nach Deutschland, auch da haben sich Brandmauern errichtet worden gegen die Demokratie, gegen Teile der Bevölkerung. In Österreich hat man es auch versucht, das ist jetzt krachend gescheitert. Da darf die Schweiz nicht rein, meine Damen und Herren, davon müssen wir uns fernhalten. Das ist das Gegenteil der Schweiz, diese Brandmauern, diese Ausgrenzung, dieses Nicht-Ernstnehmen des Volkswillens, meine Damen und Herren. Und das hat ganz reale praktische Konsequenzen. Schauen Sie mal die Wirtschaft an, vergleichen Sie das, schauen Sie die Missstände im Migrationsbereich an, schauen Sie mal die Schlagzeilen an, jetzt in Deutschland, wie viele Straftaten es da gegeben hat in der Silvesternacht, was es für Übergriffe gegeben hat, Raketenangriffe mit Böllern, haben sie Wohnungen beschossen und so weiter, Polizisten sind verletzt worden, es gab Tote, Schwerverletzte und so weiter. Das sind alles Indizien dafür, dass man den Laden nicht im Griff hat, aus verschiedenen Gründen, aber ein Grund besteht eben darin, dass offensichtlich die politische Einbindung der Bevölkerung nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren könnte, weil eben diese Staaten zu stark von oben nach unten regiert sind. Und diese zentralistische Tendenz wird durch die EU noch verstärkt und das ist die ganz große Gefahr, meine Damen und Herren. Was sind die Schlagzeilen des heutigen Tages? Womit muss man sich beschäftigen oder was können Sie vergessen? Gerhard Pfister tritt zurück, das sind die Favoriten für die Nachfolge. Gerhard Pfister, der Mitte-Präsident, wird jetzt unter einer Jubelhymne in den Ruhestand als Parteipräsident begleitet. Keine kritische oder kaum eine kritische Zeile lese ich zum Wirken und Walten dieses wendigsten aller Politiker. Gerhard Pfister ist ein interessantes Phänomen in der schweizerischen Politik. Ich habe mich immer sehr gerne im Bundeshaus mit ihm unterhalten. Er ist auch ein Politiker, der Bücher liest, mit dem man sich natürlich auch auf dieser Stufe verständigen kann und auch im persönlichen Umgang sehr angenehm, interessant. Jemand, den man gerne einlädt, auch zu einem Tischgespräch, selbstverständlich. Aber wenn man dann einen Parteipräsidenten beurteilt, muss man schon ein bisschen, sag ich mal, tiefenschärfer hinschauen. So mit diesen allgemein menschlichen Kriterien kommt man da nicht allzu weit. Und da muss ich doch etwas staunen, wie jetzt also dieser Gerhard Pfister von den Medien hochgejubelt wird. Allerdings hat man ihm schon in der Vergangenheit immer wieder den Teppich ausgerollt. Und das ist das eigentliche Phänomen, wie es Gerhard Pfister geschafft hat, bei all seinen Wendungen immer wieder oben im Dorf zu sein. Vor allem bei den Journalisten, sagt auch sehr viel über die Journalisten aus. Er ist angetreten, um die CVP konservativer zu machen. Wir haben hier viele Interviews dazu geführt. Dann hat er gemerkt, aha, nein, wenn ich das ein bisschen mehr nach links bringe, dann habe ich möglicherweise ein halbes Prozent mehr oder ein Prozentchen mehr bei den nächsten Wahlen. Also hat er das gemacht, wovon er sich mehr Wähleranteile versprochen hat. Also Sie sehen hier einen Politiker, der bereit ist, seine Überzeugungen zu opfern, wenn es einfach darum geht, Mehrheiten zu ergattern. Aber wir reden jetzt nicht von plus 5 oder plus 10 Prozent oder von einer politischen Massenbewegung, sondern wir reden von kaum messbaren Verschiebungen im Prozent und manchmal im halben Prozentbereich. Also man muss hier einfach immer etwas die Proportionen im Blick halten. Also ein Machtpolitiker, ein Politiker, dem es primär um den Posten, dem es primär darum geht, eben in den Statistiken, in diesen Mikroverschiebungen bei den Wahlranglisten gut dazustehen. Er hat sich immer als Grundsatzpolitiker präsentiert, der er aber nie war. Denn Gerhard Pfister verfügt auch über die Gabe, gleichzeitig dies zu sagen und auch das Gegenteil. Und eben bei den Medien noch durchzukommen. Warum? Ja, weil die Medien einfach so oberflächlich sind und weil sie das offensichtlich hören wollen, weil ihnen das gefällt. Dann finde ich, hat Gerhard Pfister in einer ganz entscheidenden Frage, nämlich in der Frage, die ich gleich eingangs besprochen habe, in der Europafrage, hat er nicht so geführt, wie ich das von einem Parteipräsidenten erwarten würde. Gerhard Pfister ist nämlich ein Skeptiker dieser Anbindung an die Europäische Union, aber er hat das einfach nicht durchgezogen. Er hat hier den Weg des geringsten Widerstands gewählt, auch in seiner eigenen Partei. Er hat meines Erachtens gegen seine Überzeugungen gehandelt. Zum Beispiel auch beim Thema Neutralität, beim Thema Schweiz und UNO-Sicherheitsrat, dass die Schweiz da Einsitz nimmt in jenem Gremium, das über Krieg und Frieden entscheidet. Da war er dagegen. Er hat gesagt, da zieht man die Schweiz in fremde Konflikte hinein, macht man die Schweiz zur Kampfzone. Aber er hat das nicht zum Anlass genommen, seine eigene Partei zu überzeugen. Also er hat das Parteiamt eigentlich als Machtvehikel benutzt zur Bedienung der parteipolitischen Macht- und Postenansprüche, und das diktiert nun auch den Zeitpunkt seines Rücktritts. Ein sehr smartes Manöver, das Gerhard Pfister hier vornimmt, das muss man ihm neidlos attestieren. Er wählt genau den richtigen Zeitpunkt. Er zieht sich jetzt zurück mit einem objektiven Grund, der tatsächlich seine Berechtigung hat. Er sagt, bei den nächsten Wahlen, die 2027 stattfinden, da muss ein neuer Parteipräsident, eine Parteipräsidentin Zeit haben, sich vorzubereiten. Und deshalb ziehe ich mich rechtzeitig zurück. Gleichzeitig bringt er sich dadurch in Position für die Nachfolge der bald abtretenden, wie es heißt, wohl bald abtretenden Ex-Bundespräsidentin Viola Amherd. Denn im Parlament in Bern neigt man dazu, nicht amtierende Parteipräsidenten direkt in den Bundesrat zu nehmen, aber ehemalige, die dann gewissermaßen im Abklingbecken der Fraktion wieder etwas, sagen wir mal, Kantigkeit abgegeben haben, die nimmt man dann gerne in den Bundesrat hinein. Gleichzeitig macht Pfister es sehr geschickt, denn jetzt muss ja eine andere Person Parteipräsident werden, möglicherweise einer oder eine jener Konkurrenten, Konkurrentinnen um dieses Amt als Bundesrat. Also er hat das sehr schlau und sehr geschickt gemacht. Was mich einfach etwas schmunzeln lässt, ist also diese Welle kritikloser Begeisterung, die ihm nun entgegenbrandet in den Medien, als sei hier nun also wirklich der Rudolf Nureyev der Parteistrategie, der Oberstratege zurückgetreten, der Napoleon gewissermaßen der schweizerischen Politik, ein Grossstratege. Aber das war er zweifellos nicht. Er ist ein geschickter Taktiker. Und man müsste auch einmal genauer hinschauen auf das ganze lebenslange Wirken. Ich meine, wenn ich sehe, wie kritisch zum Teil SVP-Abgeordnete von den Medien durchleuchtet werden, dann müsste man schon mal genauer hinschauen, wie ist das gelaufen mit seiner unternehmerischen Vergangenheit, die er da hatte. Er hat ja eine Schule übernommen einmal von seinen Eltern, ein sehr angesehenes Institut in der Zentralschweiz. Das hat dann, glaube ich, nicht so gut funktioniert und so weiter. Nichts davon. Das wird vermutlich dann schon noch aufs Tapet kommen, wenn er kandidiert. Aber hier, also wirklich, da sehen Sie jetzt einfach wieder einmal typisch diese schweizerisch-mediale Konkordanz und Konsenssoße, die da ausgegossen wird. Aber ungeachtet all dessen, bei allen kritischen Aspekten, man muss ihm zugestehen, taktisch hat er das wieder sehr schlau und sehr smart gemacht. Wir sind gespannt. Ich wünschte mir einfach von einem Politiker mit der Intelligenz eines Gerhard Pfister, dass er diese Intelligenz viel stärker und dezidierter dafür einsetzte, die Unabhängigkeit der Schweiz zu erkämpfen, unser föderales Modell, dem ja gerade die von ihm im Grunde abgeschaffte CVP, er hat ja eine Parteifusion gemacht. Was ist eigentlich von dieser Fusion übrig geblieben mit der BDP? Da hätte man ja viel mehr dazu gewinnen sollen. Das ist ja auch weggeschmolzen. Also es ist eine Fusion, die alles andere als einen strahlenden Erfolg gebracht hat. Aber gerade seine CVP, die früheren, die katholisch-konservativen, die verdanken ja unserem unabhängigen Staat dann im 19. Jahrhundert auch ihre Einbindung wieder in den politischen Apparat, nachdem sie ja den Sonderbundskrieg verloren hatten. Also auch er müsste ja sich auch aus historischem Bewusstsein heraus für die Verteidigung dieser institutionellen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit einsetzen. Historische Premiere, die rechte FPÖ erhält Regierungsauftrag. Ja, endlich, das hätte ja schon längstens passieren sollen in Österreich mit Herbert Kickl, dem sehr fähigen, aus meiner Sicht ja hervorragenden Politiker, der auch mutig ist, der es gewagt hat, während der Corona-Zeit entschlossen dagegen zu halten, der auch eine unbequeme Politik der Opposition vertreten hat, rhetorisch sehr, sehr geschliffen, klug, ein kluger Mann, ein hervorragender Mann, der auch entsprechend zugelegt hat, ein Grundsatzpolitiker, der eben auch im Unterschied zu einem Gerhard Pfister sich eben da nicht wetterwendig sozusagen durchgeschlängelt hat, sondern der auch stehen geblieben ist im Gegenwind, der deshalb auch belohnt wurde, könnte man sagen, beziehungsweise die Wähler in Österreich haben zu einem unglaublichen Prozentsatz ihm das Vertrauen ausgesprochen. Das heißt, man muss das immer vor dem Hintergrund sehen, dass die FPÖ vor wenigen Jahren noch da niederlag. Er hat das wieder nach vorne gebracht, aber man wollte ihn ausbremsen. Und das ist die gute Nachricht in Österreich, dass so etwas eben nicht geht. Diese Ausbremsmanöver, die da versucht wurden vom Staatspräsidenten, das geht nicht. Aber allein das, meine Damen und Herren, zeigt uns doch, dass wir uns von so einer EU zwingend fernhalten müssen. Dann Justin Trudeau, das finde ich auch noch interessant, kündigt seinen Rücktritt an, der kanadische Premierminister. Er war ja so etwas wie die Symbolfigur dieses Wokeismus, dieser woken Zeitgeist-Mentalität, der Mann mit den farbigen Goofy-Socken, eine merkwürdige Zeichensetzung auch da durch den Regierungschef. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und übrigens einfach interessant für Schweizer, die Reaktionen jetzt auf Kickls doch noch Beauftragung mit der Regierungsbildung durch den österreichischen Staatspräsidenten Van der Bellen. Was sagt da Robert Habeck von den Grünen? Ja, das sei ganz gefährlich, das würde jetzt den Radikalen helfen und die Stabilität der Demokratie gefährden. Meine Damen und Herren, die einzigen, die Stabilität gefährden der Demokratie in Deutschland, das ist doch einfach diese Ampelregierung, das sind diese grünen Radikalen, das sind diese linken Radikalen, die jeden politischen Andersdenkenden einfach sofort zum Demokratiefeind abstempeln. Das ist undemokratisch, meine Damen und Herren. Das ist das Gesicht der Europäischen Union bzw. von Politikern, die in dieser Europäischen Union bis vor kurzem die erste Geige gespielt haben. Also Hände weg, Schweiz, da müssen wir aufpassen, da dürfen wir nicht hinein. Das ist brandgefährlich für unser Land. Und mit diesen mahnenden Worten verabschiede ich mich fürs Erste, melde mich aber gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Und da natürlich auch noch einmal mit dem Fall Österreich und verschiedenen anderen interessanten Aspekten. Ich danke Ihnen, jetzt habe ich noch das Mikrofon kurz touchiert mit der Hand. Ich hoffe, Sie sind nicht zu sehr erschrocken. Wir sehen uns gleich wieder bei der internationalen Ausgabe. Bis gleich.